Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betting Billions und ich freue mich sehr, dass ich in der Anmoderation hier mal sagen kann, heute geht es bei uns um Fußball, beziehungsweise generell um Sport, denn auf der einen Seite bauen Profisportler im Laufe ihrer Karriere ja ein ordentliches Vermögen auf, fallen also vielleicht schon unter die Kategorie Ultra High Net Worth Individuals, die ja unsere Private Market Fondsmanager so gern suchen im Fundraising und jetzt ansprechen möchten. Auf der anderen Seite ist der Sport an sich ja auch ein Multimilliarden-Business geworden, ob jetzt in Europa der Fußball oder in den USA American Football, Basketball. Und wir haben natürlich auch noch die Gruppe der Finanzinvestoren, allen voran Private Equity, die immer stärker in diesem Business mitmischen, in Clubs investieren, in Ligen investieren. Das sieht man ja immer mehr. Die großen Sportler treten aber auch immer stärker selbst als Investor auf, sei jetzt in den USA, in LeBron James oder jetzt ein Deutschland-Fußballer wie Mario Götze, der in Startups investiert. Wir sprechen jetzt also über Profisportler als Investorengruppe, Chancen und Risiken für Finanzinvestoren bei Sportinvestments. Und das Ganze tue ich mit einem Gast, der sich ja so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten bewegt. Er war selbst Profifußballer und ich glaube ein durchaus erfolgreicher, wie man sagen kann. Hab gehört, er soll mal so ein nicht ganz unentscheidendes Tor für Deutschland geschossen haben, wie man so munkelt. Vor allem ist er aber mit dem Family Office Finvia Sports beteiligt und baut dort, ich glaube, man kann sagen, so eine Art Wealth Management für Profisportler auf. Darum herzlich willkommen bei Betting Billions, Oliver Bierhoff.
Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein.
Ja, cool, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben immer zum Einstieg eigentlich zwei Fragen an jeden Gast. Die erste ist, was man über dich noch nicht weiß. Also bitte sag jetzt nicht, dass du ein schönes Tor geschossen hast für Deutschland. Und auch nicht, dass du Philosophie studiert hast. Das sagt nämlich fast jeder Gast bei uns.
Oh, was man über mich nicht weiß, das ist eine gute Frage. Dass ich auch schon nochmal, bin ja eigentlich ein bisschen eher bekannt dafür, ausgeglichen und diplomatisch zu sein, haben mir viele immer gesagt, das ist positiv fanden, dass ich da nie so die Ruhe verloren habe. Aber ich kann schon auch sehr heißblütig und emotional werden, aber das ist dann in gewissen Momenten, gerade wenn es um sportlichen Wettbewerb geht, bin eigentlich ein absoluter Wettbewerbsmensch, verliere ungern und das haben dann auch schon mal der ein oder andere Hobbysportler, der mit mir spielt, zu spüren bekommen. Da ist dann diese Ausgeglichenheit nicht mehr ganz gegeben.
Und ich glaube, deine Diplomarbeit hast du über den BVB geschrieben.
Ja, über die Börsenpreisfindung beim IPO. Letztendlich hat man sich natürlich darüber Gedanken gemacht oder aufgezeigt, welche Bewertungsmethoden es gibt, einfach um so einen Sportverein oder jetzt im Sportverein auch zu bewerten. Und da kann man sagen, dass ich mich da schon eben auch mit Finanzen beschäftigt habe. Aber bei mir fing es eigentlich noch ein bisschen früher an. Mit 16 habe ich bei so einem Börsenwettbewerb mit zwei Freunden aus der Schule teilgenommen. Haben wir den dritten Platz gemacht bei der Sparkasse und da kam eigentlich schon so die erste Liebe oder Begeisterung eben auch eigentlich für die Finanzwelt.
Musste ich dann ja geärgert haben, dass es nur der dritte Platz war.
Ja gut, das stimmt, das war aber damals trotzdem ein Erfolg. Ich glaube, 250 Mark bekommen oder so, die wir dann investieren konnten. Damals war ich mit der Sache zufrieden.
Wir sind jetzt hier aber ja bei Betting Billions, das heißt wir haben gehen der großen Frage nach im Prinzip, wohin mit dem ganzen Dry Powder in den privaten Märkten. Und eigentlich ist es immer eine hypothetische Frage, ohne jetzt anmaßen werden zu wollen, bei dir wahrscheinlich auch. Wie würdest du 1 Milliarde investieren, wenn du sie auf den Tisch kriegst, ohne irgendeine Restriktion?
Boah. Könnte man sich schön Gedanken machen. Ich glaube, am Ende ist es natürlich so, dass jedes Portfolio am besten eine gute Mischung hat. Die kann natürlich unterschiedlich gelagert sein, natürlich mit Aktien, mit Private Equity. Also diese, ich sag mal, alternativen Anlageklassen, die eigentlich vielen Menschen bis vor kurzem noch verschlossen waren und womit ich mich eigentlich auch relativ spät erst beschäftigt habe, hätte mit Sicherheit einen größeren Aspekt. Und bei der Summe kannst du natürlich auch wirklich so unternehmerisch auch schon dich beteiligen, dass du da mehr zu sagen hast. Ich würde den Großteil daran so investieren, dass ich eine gute Mischung habe und irgendwie immer gut schlafen kann und trotzdem auch einen Teil nehmen, wo ich sage, da habe ich dann ein bisschen Musik und Spaß drin, was ich persönlich finde, wenn man vielleicht sich auch an Unternehmen beteiligt und das nicht nur als reine Finanzanlage, Investition sieht, sondern eben irgendwo mit dem Unternehmen auch einen wirklichen Mehrwert für die Wirtschaft oder für das Land schaffen kann.
Fußballclub würdest du nicht kaufen?
Bei einer Milliarde würde ich mir dieses Hobby schon erlauben. Ich glaube, unabhängig davon, ich war ja 11 Jahre in Italien und da gab es ja schon die Besitzer, ja, also die Vereine gehörten ja schon Leuten. Und da habe ich schon gesehen, dass eben einen Fußballclub zu haben, dir natürlich auch in vielerlei anderer Hinsicht hilft. Ja, du kannst ein Netzwerk aufbauen, du kriegst eine Aufmerksamkeit. Also wenn du dann irgendwo auch ein anderes Hauptgeschäft hast. Ich hatte bei einem kleinen Verein, der Besitzer, der war Bauunternehmer. Also ich weiß nicht, wie viele Bauaufträge der über den Fußballverein einfach bekommen hat, weil er im Fernsehen war, weil er bekannt war, weil er dadurch eben auch Menschen kennenlernen konnte. Insofern ist das auch unter strategischen Gesichtspunkten sicherlich ein interessanter Aspekt.
Du bist jetzt aber erstmal bei einem Family Office eingestiegen, hast dich an Finvia Sports beteiligt. Ich glaube auch ganz substanziell. Heißt, du lässt so die Sportfunktionärskarriere damit jetzt ja schon hinter dir, wenn du auch Skin in the Game hast. Mhm. Kannst du noch so ein bisschen was zu sagen, warum? Also was dich jetzt so an der Family Office Welt so gereizt hat?
Ja, bedarf vielleicht einer etwas ausführlichen Erklärung. Ich meine, nach 17 Jahren Profi als Fußballprofi und 18 Jahren beim DFB als Manager, Geschäftsführer und Funktionär, habe ich gesagt, was ist jetzt meine dritte Karriere, was gehe ich an? Und ich habe halt gespürt, dass der Sport ist natürlich meine Welt, ist mein Zuhause, aber das Kombinieren mit Finanzen und auch mit der Wirtschaft finde ich immer wieder spannend. Und ich glaube, ich kann eben auch diese Verbindung knüpfen, weil ich aus allen Welten etwas verstehe. Ich bin jetzt nicht der Finanzexperte oder der Kundenberater, aber ich verstehe eigentlich, worüber man da spricht und habe mich natürlich mit vielen Leuten unterhalten. Das fing bei Private Equity an, die ja dann auch in dem DFL-Prozess waren und wo man diskutiert hat.
Also das mit einzelnen PE-Fonds gesprochen?
Mit einzelnen PE-Fonds gesprochen, natürlich auch mit Venture-Capital-Fonds, aber auch natürlich viele Start-ups sind gekommen. Man schaut sich die gesamte Finanzwelt mal an und ich sag mal, dass sich um ein Vermögen zu kümmern, ist etwas, womit ich mich ja schon selber mit meinem eigenen Vermögen beschäftigt habe. Ja. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gesehen, welche Bedürfnisse da sind und auch gesehen über all die Jahre, was alles verkehrt gemacht wird oder was einfach nicht vorhanden ist. Und dann habe ich mich eben mit Family Office beschäftigt und bin einfach wirklich begeistert und total überzeugt von dem Service und der Leistung. Ja, nämlich zu sagen, da ist jemand, der 360 Grad alles, wenn man alle Assetklassen beleuchten kann, der sie allein im Interesse des Kunden macht, neutral. Also uns ist es egal, ob jemand in Gold, in Private Equity oder Aktien investiert. Da gibt es niemanden hinter uns, der sagt, geht bitte in die Richtung, sondern wir haben wie so einen Steuerberater allein die Interessen des Kunden im Blick. Wir können das auf digitalen Wege machen, was ich eben auch sehr modern und schnell finde. Sowohl im Reporting wie aber auch in den, wenn man eben auch Anlagen tätigen möchte. Und wir haben halt, das habe ich halt auch gelernt, jetzt hier in dem Finanzbereich Top-Zugänge, ja, mit einer guten Beratung. Und das geht natürlich gerade auch in dem Bereich der alternativen Anlageklassen, eben in Private Equity, in Private Debt oder in anderen Dingen. Und wenn wir jetzt wieder von einer Beimischung reden, ich glaube, wenn jemand nur einen ETF-Fonds kauft, er braucht dann kein Family Office. Ja, aber wenn ich gerade die Bedürfnisse bei Spielern sehe, in jungen Jahren, jeden Monat kommt recht viel Geld rein. Jedes Mal muss man sich überlegen, wo investiert man es. Man sollte es auf eine lange Sicht machen. Also auch diese Sichtweise, die wir bei Finvia haben, nämlich auf 10 Jahre hin und nicht auf ein halbes Jahr hin. Auf 10 Jahre hin, wo laufen wir hin? Wie teilen wir das Geld ein? Wann ist Liquidität notwendig? Welche weiteren Schritte möchte man angehen mit Immobilien, mit anderen Dingen? Das fand ich einfach total überzeugend. Das war der eine Bereich, wo ich gesagt habe, da komme ich relativ schnell in so eine Materie, wo ich gut mitreden kann. Achte immer darauf, wie gesagt, dass ich kein Kundenberater, Betreuer bin. Ich bin ja eigentlich nicht operativ tätig, aber das ist das eine. Und das andere ist, worum wir uns natürlich kümmern wollen, ist Investitionen in den Sport zu ermöglichen. Da werde ich halt von vielen angesprochen. Ich bekomme selber natürlich viel mit, weil ich viel unterwegs bin. Sport eine unglaubliche interessante Assetklasse ist. Da sind wir in Deutschland wie in vielen Dingen immer noch so ein bisschen hecheln hinterher. In Amerika sind halt schon die Fonds unterwegs, die Menschen investieren dort drin. Ja. Und da sind wir so ein bisschen vielleicht Vorreiter und wollen natürlich den Markt auch dafür öffnen. Ähnlich wie in anderen Anlageklassen, dass eben auch der normale Anleger die Chance hat, in den Sport zu investieren, was bisher nicht möglich war. Also nehmen wir so eine vielleicht eine etwas langweilige Score Capital Anleihe, ja, von 7% Performance im Jahr über 15 Monate. Die haben wir für 10 Millionen, sagen wir mal, aufgelegt mit Score Capital und vertrieben. Da kam bis jetzt eigentlich nur der institutionelle Anleger dran und jetzt haben wir es eben auch Privatkunden ermöglicht, ab 100.000 Euro dort einzusteigen.
Privatkunden sind in dem Fall Sportler?
Auch, mein Finvia hat ja, also es gibt ja Finvia und Finvia Sports und das war ja auch noch etwas. Finvia Sports ist ja aus dem Nichts jetzt nicht aufgebaut worden, sondern es gibt schon Finvia, die dann eben auch 3,5 Milliarden schon Asset Under Management haben und noch weitere 3 Milliarden Under Control. Und darauf haben wir halt aufgebaut und haben gesagt, naja, auf der einen Seite, wir wollen uns um das Vermögen der Sportler kümmern, aber die Investitionen in den Sport sind nicht nur für die Sportler, sondern vor allen Dingen natürlich für die anderen Kunden, die einfach auch diese Dinge in ihren Portfolios beimischen können.
Über den Sport als Anlageklasse will ich gleich auch nochmal genauer mit dir sprechen. Ich würde jetzt nochmal kurz genauer über den Sportler als ja am Ende dann als Kunde oder auch als potenzielle Investorengruppe sprechen. Wie unterscheidet sich denn jetzt ein Profisportler und Fußballer so im Wealth Management von einem klassischen Wealth Management Kunden, der eher so, keine Ahnung, in Deutschland wahrscheinlich dann eher unternehmerisch geprägt ist mit einem Unternehmervermögen oder so? Ja, abgesehen davon, dass er kicken kann.
Das meiste ist, sagen wir mal, er ist natürlich häufig extrem jung, ja. Also wenn du dann mit 20 schon tolle Verträge unterschreibst, also wir sind ja eigentlich, wenn wir von Sportler sprechen, im ersten Schritt zwischen 20 und 34. Da sind ja andere, die ihr Vermögen gemacht haben, meistens ein bisschen älter oder sind halt junge Gründer. Aber selbst da haben die eben auch schon unternehmerische Erfahrungen gesammelt und haben natürlich im Laufe dieser Arbeiten sich schon mit Finanzierung beschäftigt, sich mit Banken geredet. Das ist ja häufig bei jungen Sportlern nicht so. Ja, die haben immer Sport gemacht, haben eine schulische Ausbildung natürlich, aber haben sich eigentlich mit der Finanzbildung noch nicht so viel beschäftigt. Das ist das eine. Es sind unglaublich viele Interessen rund um den Sportler. Also der arme Kerl weiß eigentlich nicht genau, an wen wende ich mich. Es gibt immer tausende von Möglichkeiten und Leute, die sich an ihn wenden. Das ist das. Und hat dann natürlich eigentlich einen ständigen Zufluss von relativ viel Geld in jungen Jahren. Ne? Und muss das irgendwie steuern und muss aber dann natürlich auch schauen, dass er eigentlich mal in den 10, 15 Jahren, wo er eben Leistungssport treibt, möglichst vorsorgt, ja, wobei er gleichzeitig eigentlich keinen Kopf oder keine Zeit dafür hat, sich wirklich um sein Vermögen zu kümmern. Ich glaube, das ist das etwas aus der emotionalen Sicht. Die Betreuung von ihm, also die Anlage des Vermögens ist keine andere als bei irgendeinem anderen vermögenden Menschen, ja. Aber die Emotion oder das, was, wie man mit dem Menschen umgeht, weil er halt sehr jung ist, weil er halt unglaublich viele Interessen hat, weil er halt viele Menschen um sich herum hat, die, sagen wir, ihn beschützen, abschirmen, ist das eben nochmal so eine besondere Sache. Aber auch dort haben wir unterschiedliche Fälle. Wir haben denjenigen, der sich wirklich ausführlich mit beschäftigt. Wir haben denjenigen, der sagt, das macht übrigens mein Papa, ja, oder das macht irgendwie die Familie. Der nächste hat wieder gesagt, das macht mein Berater, da habe ich gar keine Ahnung von. Also da gibt es wirklich ein breites Spektrum.
Über was für Vermögensgrößen spricht man denn da so im Schnitt? Also tendenziell wird es ja immer mehr, weil die Verträge immer größer werden. Aber da hängt ja nicht nur Gehalt dran, da sind inzwischen riesige Sponsorenverträge, Marketing, ja. Bildrechte, pipapo. Das heißt, wenn du jetzt mal so einen Durchschnittssportler nimmst, den ihr jetzt betreut, was hätte der so an Vermögen?
Also grundsätzlich haben wir ja bei Finvia gesagt, und das fand ich eben auch interessant, natürlich kümmern wir uns auch gerne um den Menschen, der eine Milliarde hat. Ja, und das passiert auch in gewissen Bereichen, dass wir für Single-Family-Offices gewisse Bereiche übernehmen, weil wir in Private Equity zum Beispiel gut aufgestellt sind und das für die managen. Aber an sich ist, glaube ich, und das fand ich halt interessant, schauen wir auch gerade bei Sports, denken da an Menschen von zwischen 2 und 50 Millionen Vermögen, ja. Die finden, glaube ich, auf dem Markt nicht so ein gutes Angebot, was sie bei uns finden, weil entweder hast du sehr kleine Vermögensverwalter oder Family Offices, die das dann eben im Kleinen machen, aber natürlich aufgrund vielleicht einer fehlenden Größe gewisse Zugänge nicht haben zu den Private Equities oder zu den Anlageklassen. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder andere, die sich um die richtig Vermögenden kümmern, ja, wo aber eigentlich ja, eigentlich ein Sportler aktuell wahrscheinlich schwer hinkommt. Vielleicht kommen wir, in Amerika passiert's, ja, mit LeBron James und mit Federer im Tennis, wie auch immer. Und wenn man jetzt sich mal die Verdienste der Spieler anschaut, die sind ja, das kann man sich ja ausrechnen, da ist ein guter Bundesliga-Profi. Wir reden natürlich viel vom Fußball, muss man in Deutschland auch sagen. Es gibt wenige andere Sportarten, wo wirklich noch viel verdient wird. Und das geht natürlich beim Gehalt von 1 Million bis, und die sind ja öffentlich, diese Bayern-Spieler, die 18, 20 Millionen im Jahr verdienen. Dann kann man sich das ja hochrechnen, ja. Aber ich finde, gerade auch jemand, der selbst eine Million verdient und das mal hochrechnet, er würde diese Millionen auch über 10, 12 Jahre verdienen, ist das wahnsinnig viel Geld. Aber wenn wir dann mal hinten, und das ist, finde ich, auch interessant, am Ende einer Karriere, dem Sportler mal zu sagen, was ist denn viel? Ja, das kann nämlich keiner richtig beantworten. Und ich habe einfach wirklich mal aus Spaß da auch mit vielen drüber gesprochen. Was ist viel, wenn du mal denken musst, du bist 35 und es sind noch hoffentlich 50 Jahre vor dir? Wie willst du leben? Welchen Lebensstandard hast du? Welche beruflichen anderen Perspektiven hast du? Gehört das eben auch dazu? Insofern ist es absolut sinnvoll, dass auch derjenige, der eben 1 Million verdient, am Anfang noch nicht so viel Geld beiseite legen kann, das schon investiert, weil über 10, 12 Jahre jedes Jahr 1-2% besser zu erwirtschaften und sicherer zu erwirtschaften, macht sich hinten raus schon unglaublich bemerkbar.
Mhm. Ihr legt bei Finvia Sports aber keine eigenen Fonds auf, beziehungsweise ihr investiert in andere Fonds, richtig? Also ich glaube, ihr habt ja Kooperationen mit Alia Sports, Score Capital hast du gerade schon angesprochen, und Arctos. Sind das dann nur die drei und damit beschränkt sich dann auch das Investment auf jetzt diese drei Anbieter?
Das sind die Sportfonds. Wir haben jetzt auch einen Direktinvest in Hellas Verona ermöglicht. Aber das war mal ein Grund, den ich auch sehr überzeugend fand, wo ich ja sage, wenn ich jetzt mit Spielern spreche oder mit Leuten spreche, ich muss ja von dem Produkt überzeugt sein. Ich gebe ja auch meinen Namen da ein bisschen mit. Und ich habe das wirklich mir die Menschen gut angeschaut, ich habe mir die Experten gut angeschaut und ich fand, das war mal so dieser Aspekt dieser Neutralität. Wir haben null Interesse, irgendetwas anzubieten. Wir wollen nur das Beste für den Kunden haben. Da kann man sicherlich auch mal die bessere Wahl oder die schlechtere Wahl haben. Das versuchen wir natürlich durch ein kompetentes Team dieses Risiko zu verringern. Wir haben mit Reinhard Panse einen hervorragenden Experten, der immer auch die Ausrichtung gibt, der unsere strategische Asset Allocation entsprechend auch ausrichtet. Aber wir haben keine eigenen Produkte. Weil dann komme ich ja wieder in diesen Konflikt und sage, naja, jetzt vertreibe ich, so wie es Banken dann eben machen, jetzt verkaufe ich meine eigenen Produkte, um da wieder irgendwo zu kassieren. Insofern wollen wir da immer frei sein. Im Sport sind wir am Anfang, weil eben auch es noch nicht so viele Möglichkeiten gibt. Es gibt auch, sagen wir mal, wir merken auch, dass die Menschen zwar so ein bisschen interessiert sind, aber auch noch nicht bereit sind zu sagen, so, da gehe ich jetzt mal rein. Ja, und da passieren natürlich, habe auch ich natürlich die Möglichkeiten, auch hier und da mal an Zugänge zu kommen, die ganz interessant sind, ja, wo jemand sagt, übrigens, ich kaufe jetzt vom Verein mal 300 Millionen, beteilige ich mich bei dem Verein A, 200 Millionen gebe ich in meinen Fonds rein, aber 100 Millionen gebe ich auch für Direct Invests, wollt ihr vielleicht 20, 30 Millionen abnehmen. Total spannend, ja. Aber aktuell merken wir auch, dass es schwer ist, dann diese 20, 30 Millionen zumindest auf dem Markt zu platzieren, weil dann jeder sagt, naja, es ist zwar ein Top-Verein und gut, aber ich kann damit noch nicht so anfangen, was es bedeutet. Und ich glaube, das kommt, je mehr positive Beispiele man hat und je mehr dann eben auch, gerade was in Amerika passiert, man zeigt, welche Performance am Ende auch solche Investitionen mit sich bringen.
Du hast gerade gesagt, Direktinvestments in Italien, Hellas Verona. Ist das eine Connection, die über dich und deine Italien-Verbindung noch zustande kam?
Nee, das ist ein amerikanischer Private Equity. Der kam jetzt auch wirklich über einen Geschäftsführer auch von Finvia. Es ist halt wichtig, auch gut verzahnt zu sein, gut vernetzt zu sein. Dann wird man immer angesprochen. Aber natürlich meine Nähe zu Italien hat eben dazu auch geführt, dass glaube ich, der Private Equity auch gesehen hat, dass wir auch dort ein kompetenter Partner sind.
Mhm. US-Investor hast du gesagt. Generell ist das ganze Thema Sportinvestments, Sportler als Investoren in den USA ja viel größer. Also wenn ich mir jetzt einen LeBron James nehme, der ist ja ein eigenes Unternehmen, investiert in zig Startups und dass er jetzt bei LA spielt, ist ja auch so ein bisschen Nähe zum Silicon Valley und so. Es ist ja eine Investorenmarke. Täuscht das oder sind die europäischen Sportler, wenn ich jetzt mal so einen Cristiano Ronaldo oder sowas ausklammer, da noch deutlich hinten dran, was so Sportler als eigener Investor oder Unternehmer betrifft?
Ja, das finde ich immer, da war Amerika immer weiter voraus und das hat man ja schon früher gesehen, auch in anderen Sportarten, im Golf zum Beispiel Jack Nicklaus, das war ein Unternehmer, der hat halt Golfschläger gemacht, der hat Golfplätze gebaut, der hat ein Weingut und ist TV-Kommentator. Ich glaube, das wird in diese Tendenz hingehen, dass die absoluten Topspieler mehr und mehr Investoren werden auch, Unternehmer werden, unternehmerisch tätig werden, weil sie einfach auch ein gewisses Netzwerk haben, aber auch natürlich Kapital zur Verfügung haben, dass sie auch alternativ da anlegen wollen. Da sind wir noch weit zurück, denken dort nicht so richtigerweise um die Kurve, ja, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich mal genau nach Los Angeles oder jetzt gehe ich genau in die Stadt. Natürlich muss ich da erfolgreich spielen, aber ich habe gleichzeitig auch die Möglichkeit, noch andere Beziehungen aufzubauen oder dort tätig zu werden. Das passiert hier noch nicht.
Welche Leuchttürme würdest du denn so bei deutschen Sportlern nennen? Also Nico Rosberg zum Beispiel sieht man ja extrem viel, auch öffentlichkeitswirksam als Investor. Und Philipp Lahm macht ja eigentlich schon immer was. Mario Götze ist viel im Startup-Bereich unterwegs. Dann hört es aber gerade bei mir relativ schnell auf.
Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen Manuel Neuer und Thomas Müller fangen auch an, ich glaube mal so ein bisschen weiter zu gehen. Manuel Neuer hat ja auch, sie hat sich da irgendwie, glaube ich, mit dem Hotel am Tegernsee was gemacht, hat auch eine Rösterei. Also ich merke einfach, dass viele Spieler sich schon ein bisschen damit beschäftigen und ein bisschen Erfahrung sammeln. Und Mario Götze macht das, glaube ich, sehr strukturiert. Und wo immer ich auch mit irgendeinem Venture Capital Fonds oder mit Investoren teilweise spreche, sage ich, haben vor einer Woche mit Mario Götze gesprochen. Also der ist irgendwo auch dann immer irgendwo unterwegs. Aber ich bin gespannt, wo da der Weg hinführt. Aber ich glaube einfach, dass das mehr und mehr werden, die da eben auch, sag mal, im Kapitalmarkt tätig werden.
Würdest du denn sagen, so jetzt mal aus einer Beraterperspektive, dass das der richtige Einstiegsweg ist? Also ich meine, Hotel, beim Thomas Müller ist es, glaube ich, auch viel mit dem Gestühl und so. Das sind dann schon eher so Herzenssachen.
Ja, Herzensgeschichten.
Dann hat man ja jetzt einen Mario Götz sehr viel im Startup-Bereich. Das, wenn ich jetzt mal die alternativen Anlagenklasse nehme, ist das wahrscheinlich der Sektor mit dem größten Risiko, weil man einfach naturgemäß am meisten Ausfälle hat und ein großes Portfolio braucht. Ist es denn aus einer Beraterperspektive sinnvoll, mit solchen Geschichten zu starten und nicht eher, ich sage jetzt mal eher die Vogelperspektive, investiere erstmal in einen Private Equity Fonds, der breit gestreut in, ich sage jetzt mal, ein bisschen reifere Unternehmen investiert?
Ja, da sind wir ja wieder so ein bisschen bei dieser Anfangsfrage mit der Milliarde. Ja, also was nehme ich denn beiseite als Spielgeld? Ja, ich glaube, so muss man das betrachten. Grundsätzlich ist ja immer gut, wenn man Erfahrung sammelt. Leider Gottes muss man auch sagen, die schlechten Erfahrungen sind am lehrreichsten. Ja, die muss man leider auch machen. Insofern habe ich das natürlich auch gesehen. André Schürrle ist ja auch noch jemand, der recht intensiv sich beschäftigt. Die machen dann auch ihre Erfahrung, ja. Und wenn du dann vielleicht das fünfte Startup hast, das pleite geht oder was nicht durchbricht, dann hast du auch ein bisschen einen Überblick und sagst, okay, ich gehe vielleicht doch in einen anderen Markt oder ich muss es anders strukturieren. Man sollte, ich würde sagen, als Berater würde ich immer sagen, natürlich die Vogelperspektive breit streuen, relativ ruhig sicher sein. Aber ich bin auch ein Freund zu sagen, okay, dann nimm dir doch irgendeinen gewissen Bereich, ja, der darf natürlich nicht gewichtig sein, um einfach mal Dinge auszutesten, von denen du überzeugt bist, wo du Erfahrung sammeln willst, wo du dich einbringen willst. Weil das ist am Ende, glaube ich, schon am lehrreichsten, wenn man auch eben halt nicht nur in der Vogelperspektive drüber fliegt, sondern auch mal ein bisschen tiefer geht und das versteht. Aber man sollte es natürlich minimieren. Und das ist auch etwas, was natürlich, wenn wir jetzt sprechen vom zum Beispiel Direct Invest in Hellas Verona, dann würde ich natürlich keinem Kunden sagen, geh da mit 50% deines Vermögens rein, es sei denn, du willst so spekulieren und hoffen, dass es gut läuft. Ja, wir glauben, dass es gut laufen wird, weil A, B, C, D, ja, der italienische Markt am Wachsen ist, ja, gewisse die Europameisterschaft dahin kommen wird. Also irgendwo wird dann auch vielleicht der Verein damit hochkommen und wachsen. Aber es hat natürlich ein ganz anderes Risiko, als wenn man ein Portfolio breit streut. Das war für mich eigentlich auch ganz interessant, weil ich natürlich jetzt auch in vielen Gesprächen auch mit anderen Vermögensverwaltern immer bin. Am Ende sagt dir jeder, ruhige Hand, breit streuen, nicht so unbedingt immer glauben müssen, viel zu bewegen. Aber das würde ich immer jemandem raten, der einfach ruhig schlafen will. Aber es gibt natürlich viele, die sagen, die haben auch Spaß und Emotionen, selber da Entscheidungen zu treffen oder zu sagen, ich will jetzt in dieses Unternehmen oder in jenes Unternehmen investieren. Also das hat ja eine gewisse Irrationalität dabei, wenn ich glaube, ja, dass ich von den zig Startups, dass ich genau das Richtige picke, ne, weil es eine gute Präsentation ist und so, das, und da gibt's Fonds und da gibt's Experten, die analysieren 3000, ja, und suchen davon.
Davon schafft es nicht jeder.
Ja, suchen 50 aus und dann schaffen es vielleicht 6 oder so, ne. Also da ist halt einfach eher der Spaßfaktor drin.
So das eigene, also ein Sportler, der sich zum eigenen Investor baut, ist das eine. Du hast aber auch so ein bisschen so eine Vermittlerrolle, beziehungsweise auch schon mal so eine Beraterrolle bei Private Equity angedockt. Da hätte ich noch eine Frage, weil man sieht ja, alles, was irgendwie auch ein bisschen prominenteren Namen hat, sei es aus der Wirtschaft, sei es aus der Politik, docken ja sehr häufig im Nachgang an die aktive Kernkarriere als Berater an einem Private Equity Investor an, um Türen in die jeweilige Branche, aus der man ja ursprünglich kommt, zu öffnen. Warum hast du das explizit nicht gemacht mit einem PE-Investor? Oder hast du auch konkret solche Mandate nebenbei noch?
Nee, ich hab natürlich mich am Anfang mit vielen unterhalten. Ich finde, man muss das immer sehr, ich bin immer jemand, der sagt, man muss das alles immer sehr rational und nüchtern sehen und wissen, was kann man einbringen, was kann man nicht einbringen. Ich fand es interessant, auch die Systematik das zu verstehen, wie sie vorgehen. Und theoretisch gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, naja, ich kann das Wissen, was ich habe, in gewissen Bereichen auch mit einbringen. Sowohl mein Netzwerk, aber auch das Wissen in gewissen Bereichen, ohne jetzt eine operative Verantwortung oder auch den Druck zu haben. Ja, das ist das eine. Und die Private Equities profitieren natürlich davon, dass sie sagen, dass sie Tempo reinbekommen und sagen, wir können ja nicht in allen Branchen wirklich absolut gut sein, also es war jetzt, sondern haben jemanden da, der das für uns auch ehrlich einschätzen kann und natürlich durch sein Netzwerk und Kontakte einfach auch Geschwindigkeit geben kann, gewisse Dinge umzusetzen. Muss man aber mögen, deswegen habe ich auch für mich so dieses Family Office eher mal genommen, weil es für mich noch ein bisschen greifbarer ist, weil es ein Thema ist, was mich selber immer beschäftigt hat. Also ich kann mich jetzt mit jedem Spieler hinsetzen, mit jeder Person und sagen, hey, wie sollte man eigentlich sein Vermögen aufbauen oder was sollte man so bedenken, ja, ohne dass ich jetzt der absolute Experte in gewissen Bereichen bin. Ich verstehe, wie wir vorgehen. Ich finde das auch total überzeugend und deswegen hat es mich eher dahin getrieben, ohne dass ich jetzt andere Dinge ausschließen würde.
An sich ist das für so einen top vernetzten Ex-Fußballer und gleichzeitig noch Funktionär ja eigentlich eine gemähte Wiese, weil, also zumindest in meiner Vorstellung, weil die, wo wenn nicht im deutschen Fußball, wer ist ein Brückenbauer zu, ich sage jetzt mal in Deutschland eher abgelehnten Finanzinvestoren wichtiger als es im Fußball. So, also wo, wenn wir nicht da, funktioniert eigentlich dieses Brückenbauermodell?
Das ist ja was, deswegen finde ich diese Sportwelt ist schon noch besonders. Wir haben beim DFB auch immer wieder Diskussionen gehabt, wenn Berater da waren, kam dann irgendwie der Hinweis, wir sind aber keine Schraubenfabrik. Ich finde immer, ja, man kann das natürlich unternehmerisch trotzdem denken, aber es hat schon so seine Besonderheiten, auch die handelnden Personen sind anders. Und das würde ich sowohl jedem Fonds, aber auch Sponsoren, wie auch immer sagen, ihr braucht eigentlich auch Leute, die sich in dem Markt auskennen, ne? Und die euch auch Einschätzungen geben können, die Informationen bekommen und Kontakte, die ihr einfach so nicht bekommt. Ich habe mich häufig zum Beispiel beim DFL-Prozess gefragt. Ich persönlich glaube, dass eigentlich wahrscheinlich ein Großteil der Entscheidungsträger am Ende es gar nicht richtig verstanden hat, was da passieren wird. Und es hat mich gewundert, weshalb eigentlich dort nicht mehr Aufklärung passiert ist. Was ich von den Private Equities gehört habe, ist, dass sie es nicht durften, ja, und dass es ihnen verboten war, eigentlich eine Roadshow, Leute zu kontaktieren, Leute zu bearbeiten, zu bearbeiten hört sich immer so schlimm an. Natürlich will ich sie für mich gewinnen, ja, aber ich will sie gewinnen für mich, indem ich ihnen auch das Projekt vorstelle, indem sie eine Transparenz haben, indem sie das verstehen. Und ich glaube, das war zum Beispiel in dem Prozess gar nicht gegeben. Und wenn dann Unsicherheit herrscht, ja, und auch Sorge und gleichzeitig natürlich, jetzt sind wir auch wieder bei der Rechtsform, die Incentives für die Entscheidungsträger eher da ist, die Fans zufriedenzustellen, als vielleicht eine unternehmerisch schwierige Entscheidung zu treffen, dann entstehen halt solche Absagen.
Mhm. Also das heißt, die Private Equity Investoren wären eigentlich viel lieber auf Öffentlichkeit, auf Vereine zugegangen, um das alles besser zu erklären, aber durften es nicht, weil es die DFL möglichst wenig Publicity dazu haben wollte, oder?
Also ich weiß nicht genau, was da genau die Vorgaben waren, aber ich, so wie ich es verstanden habe, durften die Private Equities jetzt nicht mit allen einzelnen Gespräche führen. Ne? Du könntest ja auch hingehen und sagen, okay, jetzt klappere ich alle 36 Vereine ab und gehe dorthin, ja, und stelle mich vor und mache und tu. Das war, glaube ich, nicht gewünscht. Das sollte über die eine Hand von der DFL kommen. Und das ist dann natürlich immer gerade auch bei so einem Thema, wo Emotionen entsteht und Sorgen entstehen, dann dringt man teilweise auch immer schwer mit reinen Fakten durch. Das habe ich eben auch aus dem Fußball immer wieder gelernt. Du kannst einfach noch so viel anschreien dagegen. Wenn die Emotion da ist, wird es eigentlich nicht aufgegriffen oder nicht verstanden. Und das kannst du eigentlich dann auch am Ende nur auflösen, indem du Vertrauen aufbaust. Und das geht eben auch nicht nur durch eine Infobroschüre.
Ja, das stimmt. Du kennst dich jetzt ja, merkt man ja, in der Private Equity Fußballwelt dann doch relativ gut aus. Kannst du mal so sagen, wer denn jetzt Europa und weltweit so die einflussreichsten, größten, aktivsten Private Equity Investoren in dem Business sind, so mit Blick auf Clubbeteiligung, Ligenbeteiligung und so weiter?
Sind ja nicht nur Private Equity, also die ganzen Sportfranchises sind natürlich, so eine Fenway Group ist da stark unterwegs, eine Arthur Blank Gruppe in Atlanta. Also in Amerika sind schon viele unterwegs und haben sich natürlich auch schon die Fühler auch nach Europa ausgestreckt. Wir haben den Arctos-Fonds zum Beispiel vertreten. Das ist einer der ersten Fonds, der in diese amerikanischen Franchises auch investiert hat, der auch beim NFL-Prozess jetzt, der stattgefunden hat, auch mitbieten darf. Aber da stürzt sich mittlerweile jeder rein. Ja, es gibt noch Dynasty zum Beispiel, die auch dort viel investieren.
CVC macht da noch, glaube ich, auch viel,
CVC,
ne?
CVC ist natürlich, war ja auch in Deutschland eigentlich fast auf der Zielgeraden, ja, war eigentlich irgendwie ja schon klar und durch. EQT, KKR macht auch ein bisschen. Und wenn wir von Sport reden, müssen wir ja nicht nur über Fußball sprechen. Es gibt natürlich auch die Formel 1, es gibt Cricket, es gibt Rugby, es gibt natürlich den ganzen Frauensport. Aber CVC ist eben auch in der französischen und spanischen Liga investiert. Also die haben schon auch für sich den Sport erkannt.
Mich würde noch deine Einschätzung interessieren, was denn für Private Equity der spannendere, weil vielleicht am wenigsten emotionale und damit meist planbare Investment Case ist. Ist das eine Direktbeteiligung an einem Club oder eine Beteiligung an einer gesamten Liga, wo dann ja irgendwie mehr einzelunabhängiges Business dranhängt? Was denkst du, ist da spannender, lukrativer für Private Equity?
Für mich war es auch spannend, in diese ganze Finanzwelt einzutauchen und zu sehen, was alles möglich ist. Ja, und die Finanzwelt ist auch sehr opportunistisch unterwegs und jeder schaut halt und guckt, ich sage immer, das ist wie so ein irgendwie so ein Riesengebäude und das Wasser, das Kapital fließt da irgendwie durch und das findet seine Wege. Ja, und wenn es da mal irgendwie die Wege zugemacht werden, findet es wieder andere Wege. Und ich finde es in dem Sinne positiv, weil keiner geht da ja mit irgendeiner Pistole durch und sagt, ihr müsst was machen, sondern es helfen sich zwei Leute, ja. Also, und die Finanzwelt guckt, wo sind eigentlich Bedürfnisse da, wer braucht Kapital, was können wir da machen? Und grundsätzlich gibt es bei den Fonds natürlich, die meisten wollen natürlich Mehrheitsbeteiligung. Es gibt natürlich auch welche, die sagen,
an Clubs oder
Ligen ist natürlich schwer, ja, das war jetzt ein anderer Fall. Am Ende ist es natürlich so, je breiter auch dort du streust, umso vielleicht geringer ist das Risiko und welche Zahlungsströme hast du. Bei der Liga ist es ja so zum Beispiel, dass du sagst, naja, du hast die großen Medienrechte, langjährige Verträge, da wird dann geschaut, was kann man eigentlich dazu beisteuern, dass zum Beispiel jetzt gerade bei der DFL die Auslandsvermarktung da ist. Letztendlich glaube ich, und ich bin jetzt kein Private Equity Mann oder Experte, schauen die natürlich immer wieder nach Mustern und nach Chancen. Ja? Und wo bestehen Chancen, einfach die Einnahmen zu erhöhen? Ja, weil vielleicht die Auslandsvermarktung zu gering ist oder weil einfach ein großer Nachholbedarf in der Digitalisierung besteht. Und da finde ich wieder, werden auch häufig solche Partner unterschätzt. Also auch in dem DFL-Prozess ging es immer nur darum, da gibt jemand Geld und der hat nichts zu sagen. Also jemand, der so viel Geld gibt, der will auch was sagen. Ja? Der wird auch mitreden und der wird auch nervös, wenn es dann nicht so läuft. Aber er ist ja ein Partner. Es ist nicht einfach nur, dass er Geld gibt und immer fordert, sondern er geht ja mit rein und sagt, ich habe übrigens die Experten, die eigentlich ein junges Unternehmen oder vielleicht ein Fußballverein gar nicht haben kann. Ja, weil er sagt, wir haben, ja, so ein Private Equity Fonds kommt und sagt, übrigens, wir haben die Digitalisierung schon bei 8 Unternehmen vorangetrieben. Wir kennen übrigens 10 Experten. Das Wissen bringen wir mit rein. Das brauchst du nicht zu bezahlen, sondern das bringen wir mit rein, weil unser Interesse ist einfach, dass diese Dinge sich entwickeln. Und ich glaube, dass es natürlich gerade, wenn wir jetzt Richtung Amerika schauen, schon auch diese Beteiligung an den großen Vereinen, an einzelnen Vereinen, also ein Direktinvest am interessantesten ist.
Mhm. Weil es einfach die höchste Wertsteigerung bringen kann.
Ja.
Ich denke mal, wenn ich jetzt in so ein Ligensystem oder sowas investiere mit Marketingerlösen, das ist ja irgendwie relativ planbar, weil also es wird immer einen deutschen Meister geben. Der heißt nur, gut, schlechtes Beispiel, er heißt meistens Bayern München, aber also es gibt immer einen deutschen Meister, der dann irgendwie im Ausland vermarktet wird. Es gibt immer jemanden, der Champions League spielt. So, wenn ich jetzt aber in einen einzelnen Verein investiere und das Einzelinvestment funktioniert nicht und der steigt ab, dann ist das Investment...
Das stimmt, aber wenn ich jetzt in Bayern München investieren könnte, weiß ich eigentlich zu 90%iger Sicherheit, die werden die nächsten 10 Jahre auch in der Champions League spielen. Die sind so gut voran, ne? Und dann ist es halt... eine Frage, ja, nehmen wir dieses Beispiel Manchester United, die seit 10 Jahren eigentlich schlecht gemanagt werden, die ständig Geld verbrennen und trotzdem werden sie mit 6,2 Milliarden taxiert. Warum, ne? Da sind wir wieder bei der Börse oder bei anderen Werten, weil man natürlich Zukunftshoffnung hat und glaubt, dass man dort den Verein ganz anders wieder entwickeln kann, weil man sagt, wenn er schon jetzt noch immer besteht und einen hohen Wert hat, trotz schlechten Managements. Wenn wir jetzt gutes Management hinsetzen, was haben wir denn dann wirklich für Hebel noch an zusätzlichen Einnahmen? Aber das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß auch nicht genau, welche Excel-Tabellen da natürlich hoch und runter gerechnet werden, bei jedem Businessmodell, was alles werden kann. Und auch da wieder gibt es natürlich die komplette Bandbreite. Es gibt welche, die investieren in Rennställe, es gibt welche, die investieren in neue Wettbewerbsformen, ja, wenn man mal an die Kings League oder die Ballers League denkt, ja, auch das passiert ja in einigen Bereichen, dass der Sport sich da erweitert und da werden sicherlich auch welche dabei sein, die eben nicht erfolgreich sind.
Also in allen Ligen funktioniert das ja, auch teilweise erfolgreich mit Private Equity Investoren. In Deutschland ist es ja so eine Sache, 50 plus 1 ist das eine, aber die wenigen Beispiele, die es gibt, sind dann jetzt ja leider rückblickend nicht so richtig gut aufgegangen. Also wenn ich jetzt Berlin nehme, gut, für KKR ist es noch aufgegangen, die haben rechtzeitig noch verkauft, aber dann 777 Partners hießen ja, glaube ich, so hat nicht funktioniert. Der CVC-Deal ist jetzt auch gescheitert. Ich habe so das Gefühl, wenn in Deutschland was mit Investoren geht im Fußball, weil wir müssen uns nicht vormachen, die sind ja da, aber es sind halt strategische Investoren. Also wenn ich da die Liste mal durchgehe, ne? Bayern, Allianz, Telekom, Audi, das sind ja strategische Investoren. Ja. Stuttgart, glaube ich, Porsche relativ frisch, Leipzig, klar, Red Bull, Leverkusen, Bayer, Wolfsburg, VW, so. Aber es sind ja alles strategische Investoren. So, warum sind die akzeptiert, aber jetzt ein Finanzinvestor nicht?
Ja, das verstehe ich auch immer nicht. Auch diese ganze Diskussion Kommerzialisierung, weil wir stecken ja mitten in der Kommerzialisierung seit Ewigkeiten. Ja, und ich habe immer gesagt, also auch der Drittligist hat einen Trikotsponsor, der hat trotzdem auch einen Bandensponsor. Also dann mach's doch gut und nimm viel Geld dafür, als wenn du wenig nimmst. Also es wird immer noch negativ betrachtet und es gibt ja auch bei den amerikanischen Investoren, also ich bin ja auch für die New England Patriots tätig als Business Advisor. Die Kraft-Familie hat den Verein für 180 Millionen, das war damals eine verrückte Summe, 1994 gekauft. Jetzt wird es bei 7,2 Milliarden taxiert. Aber sie haben den Verein behalten. Ja? Genauso gut andere Owner. Also Private Equity, muss man natürlich sagen, hat ein ganz klares Ziel innerhalb von 4 bis 8 Jahren, 5 bis 8 Jahren, keine Ahnung, wieder zu verkaufen. Ja, und dann muss man sich das natürlich genau anschauen, was passiert mit dem Unternehmen. Also das finde ich, kann ich noch verstehen, aber viele andere Investoren, die einfach in Vereine investieren, haben die Vereine entwickelt, weil sie einfach ihr eigenes Geld drin haben und einfach das positiv entwickelt haben wollen. Also ich glaube, die Fälle werden kommen, aber solange natürlich 50 plus 1, und das ist ja der Fall in Berlin, habe mich da mal eine Zeit lang länger mit Michael Preetz unterhalten, das ist natürlich dann einfach so, dass durch diese 50 plus 1 Regel die letzte Entscheidung dann doch nicht bei einem rationalen Management liegen kann, sondern natürlich, ich sag mal, bei anderen Leuten oder anderen Gruppierungen liegt. So, und die verlieren dann teilweise die Nerven oder haben nicht die Ruhe. Da steckt viel mehr Emotionen hinter, da stecken mehr Interessen hinter. Und dann wird eben unnötig damit umgegangen. Ich finde es immer schwierig. Also der FC Köln hat keinen Investor. Ja, wenn es immer Hertha hat einen Investor gehabt, steht da, aber FC Köln steht auch nicht besser da. Hamburger SV steht jetzt auch ohne Investor. Seit Kühne als strategisch.
Aber kein Finanzinvestor, ja.
Genau. Ne? Also wir nehmen immer die Beispiele, wo man sagt, also ich kann gute Beispiele nennen, wo Investoren da waren, die einfach einen Verein entwickelt haben. Da sind wir dann wieder in Italien, da sind wir wieder in England. Ne? Angefangen damals mit Berlusconi. Ja, der hat den AC Mailand natürlich ein bisschen aus Liebe geholt, aber natürlich aus Interesse daraus ein Geschäft zu machen und sein Medienimperium damit aufzubauen.
Ja.
Und es war erfolgreich.
Ja.
Ja, und selbst wenn man jetzt, kann man immer noch Abramowitsch nennt, das war immer so Abramowitsch, der gibt da Geld rein, ja, und wenn der morgen weg ist, jetzt ist er weg, aber der Verein hat immer die Champions League gewonnen, der hat sich immerhin wieder zur europäischen Klasse entwickelt. Ja, und hat auch trotzdem noch einen gewissen Wert gehabt.
Kannst du mir erklären, was die Strategie des neuen Eigentümers ist?
Nö. Das weiß ich auch nicht. Also das, was ich höre, das ist, also 40% der englischen und auch der italienischen Vereine sind in amerikanischer Hand. Viele machen, glaube ich, wirklich den Fehler, und das sind halt auch die Amerikaner, die glauben halt, es funktioniert alles so wie in Amerika, ne? Und glauben dann, diesen Sport irgendwie zu kennen. Und ich glaube, das ist da das Problem. Die werden am Ende auch Geld verdienen wollen und erfolgreich sein, aber haben, glaube ich, bei den Entscheidungsträgern eher das Gefühl, dass sie das besser können als welche, die aus dem Markt kommen.
Ja, wirkt so. Machst du abschließend noch ein völlig verrücktes Gedankenspiel mit? Du hast dein...
Die Milliarde habe ich jetzt verbrannt, ne?
Die Milliarde, die hast du schon, die hast du schon verbrannt. Aber vielleicht kannst du noch ein paar bei Private Equity mobilisieren für ein lustiges Gedankenspiel. Ja. Das ist auch wieder der Bogen zu deiner Diplomarbeit mit dem Börsengang vom BVB. Private Equity nimmt ja gern mal ein börsennotiertes Unternehmen von der Firma und privatisiert es. Ich habe mal kurz einmal nachgeguckt. Ich glaube, die Marktkapitalisierung von Dortmund war zuletzt 380 Millionen. Da kommt schon ein bisschen Schulden drauf und so. Ist jetzt aber nicht so die Welt in der Theorie stemmbar für ein Private Equity Konsortium.
Da wäre ich gerne dabei, ja. Also da würde ich dann die feindliche Übernahme machen.
Das Übernahmeangebot öffentlich an der Börse an die BVB-Aktionäre.
Ja.
Zustimmungsquote Zero.
Zero, ja. Das ist ja genau bei der Aktie, die Entwicklung der Aktie ist ja auch nicht besonders so, ist riesig über die historische Entwicklung. Aber ich glaube einfach, weil für viele ist es, also die Aktie eher ein emotionaler Aspekt und dann freut man sich, hat eine BVB-Aktie drin. Aber da bin ich mal gespannt, das zu übernehmen. Wobei der BVB ja wirklich erfolgreiche Arbeit macht, spielt seit Ewigkeiten jetzt in der Champions League, hat ein tolles Stadion. Aber man muss natürlich immer sehen, wozu Kapital benötigt wird. Man denkt dann immer nur, ja, dann kauft ihr einen Spieler und dann ist das nächste Geld weg. Das alleine ist es ja nicht. Wenn man sieht, was in Amerika auch investiert wird in die Infrastruktur, in moderne Stadien, da glaube ich einfach, dass in Europa noch so viel Luft nach oben ist. Wie gesagt, ich gucke eigentlich viel auch American Football und war natürlich auch in amerikanischen Stadien. Und dann verfolgst du das auf den großen Screens mit einer tollen Stimmung. Und dann war ich jetzt letztens in London beim Spiel oder auch in München. Ja, und dann ist dieses Footballspiel und du hast keinen großen Screen. Ja, und ich denke mir, wieso soll es denn nicht auch im Fußball geben? Also ich glaube, wir werden uns auch gerade im Fußball darüber Gedanken machen können und müssen, wie können wir das Erlebnis für den Zuschauer auch im Stadion noch besser, interessanter machen? Ja? Und dazu gehört für mich auch zu sehen, dass man eben nicht 15 Minuten auf die Bratwurst wartet, die dann irgendwie kalt ist und die zweite Halbzeit so ein bisschen verpasst, sondern dass auch das anders geht. In Atlanta gehst du in einen Shop, da hältst du dein Handy nur hin, der erkennt dein Gesicht, muss man jetzt auch mögen, ne? Ist eine andere Sache. Du nimmst deine Cola und gehst wieder raus und es ist bezahlt. Das ist halt dann, sind dann auch nochmal so andere Aspekte.
Also wir haben nicht nur die 50+1 mit Tradition, wir sind in Deutschland auch an anderer Stelle. Vielleicht ein bisschen rückständig mit Blick auf Entwicklungen in den USA. Also du siehst auf jeden Fall noch viel.
Ja, ich glaube, wir müssen immer wieder, und das ist generell, das sind ja immer so Kurven, die man durchläuft. Wir haben 2006, waren wir ganz stolz, weil wir die modernsten Stadien hatten. Da waren wir ganz stolz drauf und es war auch so, ja. Also, aber seitdem ist da jetzt auch nicht mehr viel passiert und natürlich im Laufe, und es geht ja nicht nur im Sport, das geht über die ganze Gesellschaft, wenn du so lange einfach es dir gut geht, und das hast du auch im Sport, du hast Erfolg und dann fängst du an, weniger zu trainieren und dich ein bisschen weniger neugierig. Die ersten 2 Monate spürst du das nicht, spielst weiterhin gut, aber irgendwann nach 3, 6 Monaten merkst du auf einmal, die Performance fällt ab. Und das, ich glaube, wir müssen da weiter neugierig sein, wir müssen offen sein und vielleicht auch mal die offene Diskussion, nicht nur populistisch führen, wo wollen wir eigentlich hin und was sind wir?
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen überzogen für die typische Folge von uns.
Ja, ich habe immer darauf gewartet, dass hier die Anna mal ein bisschen eingreift und sagt, also jetzt hier Timeslot, aber hat Spaß gemacht.
Hat großen Spaß gemacht, danke dir. Ist sehr, sehr spannend, was du jetzt hier gerade mit Finvia vorhast, was sich da so entwickelt. Danke, dass du da warst. Ich glaube, da hat man einiges mitgenommen, auch jetzt für unsere Zuhörer. Hat Spaß gemacht, danke dir.
Danke.
Ja, und das wäre es dann auch jetzt wieder mit der heutigen Folge Betting Billions. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen, was so Sport als Anlageklasse, was sich da vielleicht so ergeben kann. Wie immer freue ich mich über Feedback. Schreibt mir gern. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Hauptdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.